Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Gerd Kommer. Finanzexperte, Bestsellerautor und wohl eine der bekanntesten Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um evidenzbasierte Geldanlage geht. Aber in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich jeden irgendwann mal betrifft, nämlich solltest du ein Eigenheim kaufen oder doch lieber zur Miete wohnen bleiben? Ja, Gerd stellt dabei einige der größten Überzeugungen rund um die Immobilien in Frage. Warum ist ein Eigenheim oft eher so eine Art Lifestyle-Entscheidung als ein Investment? Wieso kann es sein, dass Mieter langfristig mehr Vermögen aufbauen als Eigentümer? Und weshalb viele private Vermieter ihre Renditen oft wirklich komplett überschätzen? Wir sprechen über Immobilien als Investment, über die sogenannte goldene Immobilien-Ära in Deutschland und darüber, warum sich der Markt in Zukunft möglicherweise ganz anders entwickeln könnte, als viele glauben. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Hier ist für dich Gerd Kommer. Jetzt ein Haus kaufen oder mieten? Das ist ja das Buch, über das ich auf Sie aufmerksam geworden bin, Herr Kommer. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt. Wir sind jetzt, also meine Frau und mich, wir sind so in dem Alter, Anfang, Mitte 30. Und soll man sich jetzt ein Eigenheim kaufen? Soll man es nicht kaufen? Soll man weiter mieten? Und da bin ich über Ihr Buch gestolpert und dachte mir, da frage ich Sie einfach mal direkt. Was sollen wir denn machen?
Viele Wege führen nach Rom, um es mal so ausweichend auszudrücken. Das ist schon mal klar, nicht den einen richtigen Weg. Ein Eigenheim, für mich ist das jetzt terminologisch sowohl eine Wohnung als auch ein Haus, also Doppelhaushälfte, Reihenhaus etc., freistehendes Haus oder eben Wohnung. Ein Eigenheim zu erwerben, das ist zunächst mal eine Lifestyle-Decision. Ja, also machen Sie es dann, wenn Sie von den Finanzen mal ganz abgesehen, über die wir vielleicht noch sprechen können, wenn Sie das aus Lifestyle-Gründen wollen.
Ja. Mit Lifestyle also, heißt einfach meine persönliche Vorstellung, ich will in einem eigenen Haus, Wohnung leben.
Genau.
Das mir gehört.
Das sind emotionale Gründe, das sind Lifestyle-Gründe. Also, es gibt zum Beispiel Menschen, denen es unheimlich wichtig ist, als Immobilieneigentümer, als Eigenheimbesitzer zu erscheinen. Das ist so eine Signalfunktion. Ne? Ich erscheine eben für meine Verwandten, für meine Freunde, Arbeitskollegen als reicherer Mensch, wenn ich behaupten kann, im Eigenheim zu leben. Das ist eigentlich völlig absurd, ne? Weil es ja gar nichts mit dem tatsächlichen Vermögen zu tun hat. Angenommen, Sie haben 50.000 Euro und Ihr Bruder hat auch 50.000 Euro. Sie kaufen sich ein Apartment für 500.000, davon sind 10% Eigenkapital, haben jetzt 450.000 Euro Schulden und Ihr Bruder macht's nichts, lebt im gleichen Apartment nebenan oder gleichartigen Apartment nebenan zur Miete. Keiner von Ihnen beiden ist reicher, ne? Aber Sie erscheinen jetzt Ihren Freunden gegenüber plötzlich als reicher Eigenheimbesitzer. Und das ist für viele Menschen, obwohl sie sich das vielleicht nicht so explizit zugestehen würden, wichtig. Dann gibt es natürlich andere Lifestyle-Gründe, wie meine Kinder können die Löcher in die Wände bohren. Ich brauche keinen Vermieter fragen, wenn ich die Fenster austauschen möchte oder weil mir die alten Fensterrahmen nicht mehr gefallen und so weiter. Also es gibt eine Menge emotionale und Lifestyle-Gründe für Eigenheimbesitz. Wenn Ihnen die wichtig sind, dann und Sie es sich leisten können und es aus ferner aus Gründen Ihrer Lebensplanung geht, ne? Also zum Beispiel könnte es ja sein, dass Sie sagen, ich habe letztes Jahr mit meinem Chef gesprochen und der sagt, ich könnte ins Ausland für unsere Firma gehen. Dann würde ich ein Teamhead werden und würde 30% mehr Gehalt bekommen, wenn ich unsere Niederlassung in Norditalien leite, vorläufig mal. Das ist zum Beispiel eine Situation, in der ein Eigenheimkauf wahrscheinlich keine gute Idee ist.
Ja. Ja. Und rein vom Investmentstandpunkt, wie muss ich ein Eigenheim betrachten? Ist es eine reine Geldvernichtungsmaschine, so wie ein Auto?
Schön formuliert, eine schöne Vorlage von Ihnen. Nein, also es ist keine so üble Geldvernichtungsveranstaltung wie auf kleinerem Niveau ein Auto es ist oder wäre. Aber die Vorstellung, dass man mit einem Eigenheim, ob mit Eigenkapital finanziert, was ja die Ausnahme von der Regel ist, oder mit Fremdkapital zum großen Teil finanziert, also 80-20 oder 70-30 oder 90-10 Fremdkapital-Eigenkapital-Relation, dass man damit gutes Geld verdienen kann, gute Renditen hat und damit ein höheres Endvermögen erreicht nach 20, 30 Jahren, als zum Beispiel einer, der Mieter ist, und dieses Geld, also das Eigenkapital, die 50.000 Euro, die ich in meinem Beispiel vorhin erwähnte, und sozusagen die Differenz zwischen der Miete, die ein Mieter hätte, und den höheren Kosten, die ein Eigenheimkäufer für die Kreditannuität, Instandhaltung, verdurchschnittlich der Instandhaltung, muss ich jetzt betonen, da kriege ich immer so die Krise, wenn die Leute sagen, ja, ich habe aber in den nächsten 2 Jahren oder in den letzten 3 Jahren nichts für Instandhaltung ausgegeben. Bitte, also die verdurchschnittlichte Instandhaltung. Ja. Ne? Wenn Sie 5 Jahre nichts ausgeben, dann kommt es halt im 6. Jahr umso dicker. So, und die Instandhaltung, dann die Versicherung und die Grundsteuer, und das muss ein Eigenheim Investor ja oder Nutzer, Selbstnutzer alles zahlen jeden Monat. Und diese Summe aus Kreditannuität und den Kosten, die ich gerade genannt habe, Ausgaben, die ist typischerweise ja also deutlich höher, 20%, 30%, 40% höher als das, was ein Mieter rein für die Miete ausgibt. So. Und dieses Delta, diese Differenz, ne, diese 10%, 20%, 30%, 40%, die muss der Mieter natürlich schön diszipliniert, fleißig und unter Konsumverzicht in einen ETF-Sparplan zum Beispiel investieren. Also in das gleiche Depot, das er, der Mieter, ursprünglich angelegt hat, als der vergleichbare Einheimkäufer sein Eigenkapital in die Immobilie investierte. So. Und in diesem Pferderennen, in Anführungszeichen, Horse Race, wird der Mieter-Kapitalmarktanleger, also wenn er in ein globales Aktien-ETF-Portfolio investiert über 20 bis 30 Jahre, wird der Mieter mit seiner Kapitalmarktanlage typischerweise am Ende mit einem höheren Endvermögen herauskommen. Und wie gesagt, beide haben in der gleichen Immobilie gelebt. Nicht der Mieter in einer kleinen, sparsamen Immobilie, sondern haben den gleichen Wohnnutzen, den gleichen Wohnluxus, wenn sie so wollen, wenn du so willst, gehabt. Aber der Mieter, und das ist jetzt auch ganz wichtig, hat nie Kunstpause, nie aufgehört, genauso diszipliniert jeden Monat eine bestimmte Geldsumme, nämlich die gleiche Geldsumme, die der Eigenheimbesitzer für all das, was ich vorhin erwähnte, ausgab, also Kreditannuität etc. etc. Und der Mieter, die Miete plus dieses Delta, das ich vorhin mit 10%, 20%, 30%, 40% quantifiziert habe, das muss natürlich auch tatsächlich investiert werden. Anfänglich und eben laufend über 20, 30 Jahre. Und wenn der Mieter das tut, er lebt oder sie lebt also ganz genauso gut wie der Eigenheimbesitzer, aber auch nicht besser und auch nicht schlechter. Hat genauso viel Konsumverzicht und nicht mehr und nicht weniger, dann empirisch gesehen, statistisch gesehen, kommt der Mieterhaushalt am Ende mit einem höheren Endvermögen raus. Und diese Berechnungen wurden für Deutschland von mir angestellt, schon vor 10, 15 Jahren, die erste Runde. Ich aktualisiere das jedes Jahr, auch in Buchform rausgekommen, und haben viele andere akademische Analysten, Forscher für andere Länder, die USA, Niederlande, Portugal, Kanada, Australien berechnet, also solche Kaufen oder Mieten Kalkulation auf der Basis historischer Daten, nicht Schätzdaten für die Zukunft, nicht Annahmen, sondern historische Daten, typischerweise die letzten 30 oder 50 Jahre. Und dann ist meistens das Ergebnis, dass in der Mehrzahl der Zeitfenster, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, in der Mehrzahl der Zeitfenster der Mieter-Kapitalmarktanleger vorne als Erster ankommt.
Das, also zusammenfassend kann man sagen, wenn ich ein Haus oder ich lebe hier in der Wohnung und ich habe die Option, ich kann sie kaufen oder ich kann sie mieten. Wenn ich sie kaufe, dann komme ich auf lange Frist schlechter dabei raus, was mein Investment angeht, als hätte ich sie gemietet. Beruht aber auf der Annahme, dass ich wirklich diszipliniert bin und diese Differenz zwischen Kosten, die ich als Eigenheimbesitzer hätte und Miete, die ich bezahle, dieses Plus, was ich jeden Monat mache, dass ich das konsequent jeden Monat in meinen Sparplan ETF global gesehen irgendwo investiere, dann komme ich damit historisch gesehen besser raus.
Genau, und vielleicht, Entschuldigung, wenn ich da noch zwei kleine Fußnoten ergänzen darf, ne? Also diese Differenz des Delta bitte nicht auf ein Tagesgeldkonto tun, dann funktioniert es nicht. Na, also ja. Es muss schon in eine rentable Anlage rein. Zweitens, es klang so ein bisschen bei dir, Luca, ne? Also ich muss diese Disziplin haben, das klang so ein bisschen unheilvoll. Ne? Also ich muss dieser unglaublich disziplinierte Mensch, der einen unglaublichen Konsumverzicht leistet über 25 Jahre hinweg sein. Da muss ich jetzt so ein klein bisschen reingrätschen. Na, ja, also ich muss das tun, aber ich muss nicht mehr Konsumverzicht und mehr Disziplin leisten als mein Pendant, der Hauseigenheimbesitzer. Ich muss einfach nur das Gleiche tun, ja. Ne? Aber auch nicht weniger.
Eigentlich muss ich nur einmal Arbeit machen. Und das ist einmal mir den Kopf machen, was ist die Differenz? Und dann lege ich mir meinen Sparplan an, Dauerauftrag. Und dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen, weil das Geld ist sowieso weg am Monatsanfang. Und ich kann es gar nicht konsumieren. Also das ist ja so die, war es vielleicht dramatischer dargestellt, wie es ist. Aber ich glaube generell, dass viele vielleicht diese Disziplin oder diese Rechnung einfach nie aufmachen. Dieses, was muss ich wirklich wegsparen, damit es sich am Ende auf lange Frist lohnt, dann bleibe ich nämlich einfach zur Miete hier wohnen, als dass ich mir die Wohnung jetzt einfach leiste und kaufe. Ne?
Genau, ja, also du hast völlig recht, viele tun das nicht und das ist ja auch der Grund oder einer der Gründe, warum empirisch gesehen Eigenheimbesitzer im Alter mit 60, 70 oder 80 reicher sind als Mieterhaushalte. Fußnote, dazu haben wir auch einen Blogbeitrag vor kurzem geschrieben, kann ich nur empfehlen, ist super spannend, meines Erachtens. Also der Grund ist nicht, dass das Eigenheim so ein tolles Investment ist. Im Gegenteil, das Eigenheim ist ein schlechtes Investment in der Mehrzahl der Fälle, sondern weil die Eigenheimbesitzer diesen sogenannten im Fachjargon positiven Zwangssparvertrag halt über 30 Jahre lang durchhalten mussten.
Ja.
Ne? Und Fußnote nochmal, dann kommt noch hinzu, dass Eigenheimbesitzer, da lässt die Statistik überhaupt keinen Zweifel, noch zwei andere große Vorteile haben. Sie erben viel häufiger, weil sie halt tendenziell aus reicheren Elternhäusern kommen. Ne? Die erben teilweise die Immobilie oder zumindest kriegen von den Eltern auch, ist alles nachgewiesen, forschungsmäßig, viel häufiger als Mieterhaushalte. Zuschüsse schon in jungen Jahren, also wenn die Eltern da halt aushelfen sozusagen. Eigenheimbesitzer sind halt häufig auch Haushalte, die generell einfach ein höheres Einkommen haben. Na, wenn ich 30 Jahre lang mehr verdiene, zu den obersten 20% aller Gehaltsbezieher zähle, weil ich einfach entweder hart arbeite oder Glück gehabt habe oder aus irgendwelchen Gründen, mein Gehalt ist halt einfach immer viel höher. Na, ist ja klar, dass ich dann eher die Chance habe, nicht nur den Willen, sondern die Chance habe, mir ein Eigenheim zu kaufen, eine schöne Wohnung oder ein Haus und deswegen dann am Ende reicher bin als jemand, der halt zu den untersten 20% der Einkommenspyramide gehört und deswegen zwangsläufig Mieter bleiben muss. Ne?
Ja.
Wenn ich die beiden Fälle vergleiche, dann habe ich natürlich Äpfel und Birnen, ne? Also im Sinne von, wer hat mehr Endvermögen? Ne?
Ja. Lass uns mal kurz bei Immobilien bleiben, aber weg vom Eigenheim hin zum Immobilie wirklich als Investment, ich vermiete die ganze Immobilie. Lohnt sich das aktuell überhaupt? Weil die Preise für Immobilien sind ja, also jetzt haben wir dieses, 2026 war das erste Jahr, wo es irgendwie hieß, die Immobilienpreise sind nicht mehr gestiegen, sondern sie sind auf dem Niveau irgendwie geblieben oder so nur ganz leicht gestiegen. Aber es ist ja wahnsinnig teuer, sich irgendwie den Quadratmeter in der Stadt irgendwo kaufen zu wollen.
Richtig, genau. Und natürlich haben wir seit 2022 wesentlich höhere Zinsen. Bis Ende 2021 hatten wir die berühmte Nullzinszeit. Da gab es ja schon Immobilienkredite für 1%. Jetzt sind es halt irgendwo so knapp 4%. Das spricht alles gegen die Rentabilität von Vermietungsobjekten. Aber was viel stärker noch gegen diese Idee spricht, von der ich aus folgenden Gründen eben tendenziell abrate, also als normaler Mensch Vermieter werden zu wollen, ist folgende Logik. Und von den Immobilienfan, von der Immobilienfan-Community, angefangen mit Maklern, natürlich auch Banken, die an Immobilienfinanzierungen ihr Geld verdienen, weil das halt ihr Produkt ist, Immobilienfinfluencer und Immobiliencoaches, die teure Seminare anbieten.
Schöner Name.
Ja. Bauträger und so weiter, wer da alles in den großen Immobilienfinanzkomplex da hineingehört und Interessenskonflikte hat. Was du von denen selten hörst, ist Folgendes. Mit Immobilienvermietung wirst du tendenziell, Fußnote, Ausnahmen durch Glück gibt es immer, aber von denen rede ich nicht. Es gibt auch Menschen, die 6 richtig im Lotto haben, das ist auch Glück, ne? Kann man auch reich werden, aber ist eher selten der Fall. Von diesen Ausnahmen abgesehen, braucht es folgende Grundvoraussetzungen, um als Vermieter wirklich rentabel wirtschaften zu können, vernünftige Renditen zu erzielen. Es braucht Folgendes. Ich muss 6, 8 bis 12, sowas in der Größenordnung, 6 bis 12 Wohneinheiten mindestens, Fußnote, Unterstreichung mindestens, muss ich haben. Wenn ich nur eine Wohneinheit, zum Beispiel das berühmte 30 Quadratmeter Studio, ne, ein Zimmerstudio, das habe ich mir jetzt gekauft und vermiete es, weil ich habe mir nur das gekauft, weil ich mir halt nicht mehr leisten kann, auf Kredit natürlich. Wenn ich nur das anbiete, dann ist das so ein bisschen wie mit dem VW Polo in der Formel 1 mitfahren wollen und ernsthaft zu glauben, dass man da eine Gewinnchance hat, eine Siegeschance, ne? Ist eher nicht so realistisch. Also mit anderen Worten, ich konkurriere als privater Kleinvermieter, der das alles nur nebenher macht. Ich bin ansonsten bei der Stadtverwaltung eingestellt als Sachbearbeiter oder sowas. Und jetzt habe ich mir mühselig da mit einer Bankfinanzierung eine Wohneinheit gekauft zur Vermietung. Ich konkurriere mit der zum Beispiel Vonovia SE, ne, das ist, ich glaube, der größte europäische.
Mit die größte in Deutschland, ja.
Ja, auf jeden Fall in Deutschland der größte Wohnungsvermieter, 500 oder 600.000 Wohneinheiten. Und die Vonovia, ich nehme jetzt nur die Vonovia als Extremfall, das gilt aber für einen kleineren gewerblichen Vermieter, der halt 50 Wohneinheiten vermietet in 4 Mehrfamilienhäusern oder sowas, im Grunde genommen. Ganz genau, so die Vonovia SE kauft alles 30-40% billiger ein als ich.
Mm.
Das Grundstück, die Bauleistung oder den Quadratmeter Wohnfläche, wenn man eine fertige Immobilie kauft, die Handwerker, die das Ganze instand halten, die Rechtsanwälte, die bei Konflikten mit Mietern involviert werden, die Versicherung, die man über einen Makler, die Gebäudeversicherung abschließen muss. Also es gibt nichts bei denen.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Die gewerblichen Vermieter nicht einen enormen Kostenvorteil haben, gegenüber dir als privatem Kleinvermieter. Und dieser Kostenvorteil, der wird so lange bestehen, bis du mindestens 6 bis 12 Mohleinheiten hast. Dann ist er immer noch da, aber er wird zumindest mal kleiner, prozentual kleiner. Ne? Und dann kommt noch hinzu, dass du im Baurecht, im Mietrecht, im Steuerrecht, wenn du Vermieter sein willst, und Fußnote, das deutsche Mietrecht ist eines der kompliziertesten der Welt, das ist quasi ein Minenfeld für Laien, wenn du auf diesen Gebieten einigermaßen fit sein willst, dann brauchst du Volumen, Volumen, Volumen. Na, das lohnt sich nicht für das 30 Quadratmeter Studio. Für dich, du hast ja, wir haben uns vorhin noch kurz vor dem Blog, vor dem Podcast unterhalten. Du bist verheiratet, hast ein Kind, hast vielleicht auch noch Hobbys und ein paar. Privatleben und natürlich einen Beruf. Und ja, also ich glaube, du hast, ich glaube, ich habe versucht, zum Ausdruck zu bringen, Vermietung ist eben kein Spiel. Ne? Das ist eine knallharte, multidimensionale Beschäftigung für Profis, wo ich Volumen brauche, um zu skalieren, und ich brauche Volumen, um mich spezialisieren zu können. Ne? Wenn du die 33. Mieterbeschwerde hattest in den letzten 2 Jahren, weil du 30 Mieter hast, ne? Dann lernst du daraus, weißt ruckzuck, wie du das abhandeln kannst, und das kann halt so ein privater Kleinvermieter nicht. Und deswegen verdienen Kleinvermieter auch kein Geld. Und soweit wir dazu Statistiken haben, bestätigen die das. Es gibt allerdings leider sehr wenig Zahlen. Und warum gibt es sehr wenig Zahlen? Weil diejenigen, die diese Zahlen, nämlich also Renditezahlen für private Kleinvermietung zusammenstellen können, stellen sie nicht zusammen, da sie wissen, die Zahlen werden nicht besonders attraktiv aussehen.
Das heißt generell, wenn ich irgendwie in die Vermietung gehen möchte, dann muss ich eigentlich groß denken. Also dann kann ich schon klein anfangen, aber ich muss groß denken und nicht denken, okay, hier gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ich kaufe mir jetzt mal diese Wohnung hier und dann zahle ich die 30 Jahre ab, aber eigentlich investiere ich eher in ETFs und Co. und mache meinen Job gut. Sondern wenn, dann muss ich größer denken. Dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 Häuser vielleicht mit mehreren Wohneinheiten, um dann von diese Fixkosten, die ich habe, einfach auf mehrere Objekte verteilen zu können. Und die Einnahmen steigen dadurch natürlich. Die Fixkosten bleiben einigermaßen gleich. Oder ich kann sie sogar senken, weil ich durch diese Mengeneffekte irgendwie profitieren kann, dass ich sage, ich habe einen Hausmeister, der macht halt 5 Häuser und nicht nur ein Haus und kostet aber nicht für jedes Haus halt gleich, sondern man bekommt irgendwie einen Rabatt rausgehandelt, ne?
Völlig richtig und gut, dass du das erwähnt hast. Natürlich muss auch einer, der, sage mal, heute 20 Wohneinheiten vermietet, mit einer Wohneinheit angefangen haben. Ne? Also der wird ja nicht 20 auf einmal im allerersten Deal gekauft haben. Aber
unwahrscheinlich. Ne? Bei den Preisen unwahrscheinlich. Ja.
Also auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Aber du hast ja richtig und wunderbar ausgedrückt, wenn ich das will, dann muss ich es tun unter der Maßgabe, dass ich groß denke und sage, okay, ich möchte hier möglichst bald zu magischen Schwelle von irgendwo 10 Wohneinheiten kommen. Dann habe ich so ein Portfolio, das könnte ich theoretisch auch an irgendjemanden verkaufen, das hat so eine kritische Größe, oder ich mache eben weiter und mache das zum Beruf. Dann steige ich aus meinem Full-Day-Job oder normalen Job bei der Stadtverwaltung als Sachbearbeiter und mache jetzt nur noch Vermietung. So wird ein Schuh draus. Na, dann bin ich aber im Endeffekt Unternehmer, der zufälligerweise, und ich betone das Wort zufälligerweise hier, das ist so ein bisschen sarkastisch gemeint, aber es ist wichtig, im Immobilienbereich Unternehmer ist. Also die Überschrift oder das Hauptthema ist eigentlich, ich bin jetzt Unternehmer geworden und beschäftige mich so quasi fulltime mit einem bestimmten Bereich, nämlich Vermietung. Das ist eine unternehmerische Tätigkeit. Und wenn ich das gut mache, kann ich damit ordentliche Renditen, Eigenkapitalrenditen verdienen. Wenn ich es schlecht mache, werde ich vermutlich schlecht verdienen. Aber ich bin jetzt quasi vom Volumen her in einem Spiel tätig, da fängt es an, die Grundvoraussetzungen zu erfüllen, um angemessene Renditen zu erzielen. Und als privater Kleinvermieter mit dem einen oder zwei, mit der einen Wohneinheit oder zwei Wohneinheiten wird das sehr wahrscheinlich nicht gehen, außer eben durch Glück. Ne? Und ja. In der, vielleicht noch letzter Punkt, in der Periode von 2010, etwa 2010 bis 2021, das waren so 11,5 Jahre, das war die goldene deutsche Immobilienära. Goldene deutsche Immobilienära. Das waren die 11, 12 Jahre, in denen deutsche Wohnimmobilien wirklich, wirklich geboomt haben. Also von der Wertsteigerung her ganz stark gestiegen sind und gleichzeitig fielen in diesen 11,5 Jahren die Zinsen weiter. Ne? Also von 2010 bis 2021, Ende 2021. Und das waren natürlich, und gleichzeitig hatten wir noch Zuzug, Migrantenzuzug und so weiter, wunderbare Bedingungen. Und viele glauben, dass diese goldene Immobilienära, die nur 11 Jahre dauerte, davor war es nämlich nicht so, von 1970 bis 2010, 40 Jahre lang hatten wir in Deutschland einen Desastermarkt, im Grunde genommen Immobilienmarkt, mit armseligen Renditen. Und viele glauben heute noch, obwohl wir schon dreieinhalb Jahre über diese goldene Immobilienära hinaus sind, viele glauben immer noch, dass diese 11, 12 Jahre typisch gewesen seien. Irrtum, sie waren der Ausreißer, eine Ausreißerzeit, die nicht mehr zurückkommen wird. Warum? Weil wir heute andere Zinsen haben und weil die Demografie, die deutsche Demografie, dagegen arbeitet und die Demografie wird sich nicht mehr ändern.
Wir werden Was meinst du damit? Also mit Demografie, also wir haben viele Alte, das meinst du damit oder wie?
Zwei Dinge. Wir werden ab dem Jahr 2030, das sind noch 4 Jahre, ungefähr ab dem Jahr 2030 eine schrumpfende Bevölkerung haben. Es gibt sogar Zahlen, die sagen, 2026 ist die deutsche Bevölkerung, also alle Menschen, die in Deutschland leben, bereits etwas zurückgegangen. Die in Anführungszeichen kerndeutsche Bevölkerung, also ohne migrantischen Zuzug, schrumpft ja sowieso schon seit langem. Und ab 2030 wird die Bevölkerung insgesamt schrumpfen. Das ist schon mal schlecht für den Immobilienmarkt.
Ferner. Aber in Deutschland ja eigentlich gut, weil wir diskutieren doch eigentlich seit vielen Jahren immer darum, dass wir die Wohnungsbauziele jedes Jahr wieder reißen.
Ja.
Ist das von langer Hand geplant von den Politikern?
Gell? Ja, also wer das so sieht, ne, wenn man das als sozusagen Mieter sieht oder jemand, der in den nächsten Jahren kaufen möchte zur Eigennutzung, zur Selbstnutzung, dann sind das ja gute Nachrichten.
Ja.
Also Immobilienpreise werden nicht dramatisch steigen. Sie sind ja auch in den letzten 3 Jahren, je nachdem inflationsbereinigt, sind sie sogar gefallen. Nominal haben sie sich mehr oder weniger seitwärts bewegt, kumulativ in den letzten 3 Jahren. Und also die Bevölkerung wird schrumpfen. Und dann kommt noch ein ganz anderer Effekt, auch ein demografischer Effekt hinzu, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Wir wissen ja, dass unsere Bevölkerungspyramide gar keine Pyramide ist, sondern so eine Art Lollipop. Ne? Ja. Also ein Bauch ganz oben, das sind die geburtenstarken Jahrgänge, die Boomer-Jahrgänge. Ich gehöre dazu. Also alle Leute, die so um die 62 sind. Der Jahrgang 1964, also das sind heute 61-jährige Menschen, war der geburtenstärkste Jahrgang. Und davor gab es natürlich auch schon. Also so praktisch alle, die 5 bis 7 Jahre jünger sind als 61, 62 und 5 bis 7 Jahre älter sind als dieses Alter, die bilden diesen Lollipop-Kopf, ne, diesen Bauch. Und diese Menschen, ja, die je nachdem irgendwo 70 sind oder 55, in dieser Range ungefähr, oder ja, vielleicht 67, 68 sind, die werden ja zunehmend höheren, das klingt jetzt nicht so lustig, Sterberaten ausgesetzt sein. Ne? Also ein 68-Jähriger hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 12 Monaten zu sterben, als ein 28-Jähriger. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu begründen. Und Wenn dieser Bauch in der Bevölkerungspyramide immer weiter nach oben geht, altersmäßig, werden immer mehr Menschen aus diesem Bauch sterben. Ganz klar. Alles nicht so lustig, aber ist halt so. Und diese Menschen, ich bin einer davon, die bewohnen heute aufgrund ihres Alters und ihres Vermögens sehr große Wohnflächen. Also der durchschnittliche 65-Jährige bewohnt eine doppelt so hohe Wohnfläche wie der durchschnittliche 25-Jährige. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ne? Also wenn die Alten in Anführungszeichen aus dem Markt ausscheiden durch Tod, werden unglaubliche Flächen verfügbar wieder. Und auf der Nachfrageseite von den jungen Menschen, die aus ihren Elternhäusern ausziehen, diese Menschen sind es eigentlich gewohnt, mit wesentlich weniger Fläche auszukommen, haben auch nur weniger Geld, um diese Fläche entweder zu mieten oder zu kaufen. Und wenn du das mal ökonomisch zusammenaddierst, dann müssen, weil das Angebot steigt, die Nachfrage steigt nicht im gleichen Maße oder viel schwächer. Also es ist netto eigentlich eine Flächenvergrößerung und dann müssen die Wohnungspreise, sowohl die Kaufpreise als auch die Mieten fallen.
Ja, ich würde bei einem Punkt zumindest mal kritisch nachfragen, weil ich mir denke, also mit 25, als ich ausgezogen bin, meine erste Wohnung waren 50, 55 Quadratmeter irgendwo, glaube ich. Wenn ich jetzt denke, okay, 40 Jahre später wäre das Doppelte 110, das finde ich im hohen Alter, hat man sich da wahrscheinlich dran gewöhnt. Also das finde ich jetzt nicht so einen riesen Gap für 40 Jahre, wo man dann vielleicht auch Kinder hatte, sowieso eine größere Wohnung hat und dann einfach gesagt hat, wir verkleinern uns jetzt nicht, wir machen 2 Abstellräume draus und fertig aus. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, es hat nicht diesen langsamen Übergang, dass genauso viele Wohnungen auf den Markt kommen oder Häuser oder Quadratmeter einfach mal, wie von unten nach gesucht werden, ja, weil der Lollipop-Stiel einfach viel dünner ist als der Lollipop-Kopf. Das heißt, du meinst, es wird einfach geflutet werden, der Markt.
Also und was du gerade geschildert hast, völlig richtig. Also ich gönne älteren Menschen, ich bin ja selber einer davon. Ich bin 63, ich habe eine 170 Quadratmeter Wohnung, ich habe mein Leben geackert, also das muss ich hier mal for the record sagen. Na, ich glaube, ich habe es mir verdient, ne? Dass ich jetzt nicht mehr wie ein Student leben muss auf 30 Quadratmetern. Und meine Mutter, die vor 3,5 Jahren gestorben ist, die lebte zuletzt, weil mein Vater schon vor 9 Jahren gestorben war, in einem 250 Quadratmeter Haus alleine. Und natürlich, sie musste nicht ausziehen aus finanziellen Gründen und sie wollte auch nicht ausziehen und so weiter. Und deswegen hat sie halt die letzten Lebensjahre in einer Immobilie verlebt, zugebracht, die viel zu groß war für sie. Ja. Mhm. Und weißt du, wer heute in diesem Haus lebt, in dem meine Mutter zuletzt gelebt hat, mehrere Jahre alleine in einem 250 Quadratmeter Haus? Eine fünfköpfige Familie. Ja. Und das ist genau, was ich meine. Und dieser Effekt zusammen mit der Tatsache, dass die Bevölkerung insgesamt schrumpfen wird in wenigen Jahren und dann am Anfang ganz langsam, aber dann peu à peu sogar immer stärker, und dieser Lollipop-Effekt, sagen wir mal so, die zusammen werden dafür sorgen, dass als Immobilienpreise und Mieten in Deutschland in den nächsten Jahren langfristig real fallen werden. Also mit anderen Worten, die tatsächlichen Preise werden langsamer steigen als die Inflation. Die fallen dann real. Und wir sehen das Frontend, den Beginn dieser Entwicklung, haben wir in den letzten 3 Jahren schon gesehen. Die realen Immobilienpreise, wie ich vorhin sagte, also inflationsbereinigten Immobilienpreise, sind heute niedriger als als zum Gipfelpunkt Mitte 2021.
Ah, tatsächlich. Das ist so nie, das hört man aber in den Nachrichten eigentlich immer an.
Weil die immer nur von nominellen Preisen sprechen, also mit Inflation. Und wir hatten ja durch Covid zeitweilig 7-8% Inflation. Und also wir haben heute inflationsbereinigt kostet die durchschnittliche Immobilie pro Quadratmeter in Deutschland heute 15-20% weniger als Mitte 2021. Und das variiert so ein bisschen nach, je nach Index, aber das ist so ungefähr die Richtgröße. Nominal gesehen sind die Preise höher, aber wie gesagt, inflationsbereinigt nicht, sind sie sogar tiefer. Und bei den Mieten ist es so, dass Mieten in allen Ländern den Kaufpreisen, also wenn die Kaufpreise nach oben gehen, na, sag mal, du hast 10 Jahre lang stagnierende Kaufpreise, dann kommt das erste Jahr, in dem die Kaufpreise um 5% steigen, als Beispiel. Das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment oder ein Beispiel. Dann werden die Mieten für genau die gleichen Immobilien erst 1-2 Jahre später auch um 5% steigen. Also die Mieten hinken den Kaufpreisen immer hinterher. Das ist so das typische Muster, was man in der Statistik betrachten kann. Und wir hatten bis Ende 2021 stark steigende Kaufpreise. Die Mieten fingen dann 2014, 2015 auch an, stark zu steigen. Und jetzt, weil es diesen Time-Lag-Effekt gibt, über den ich gerade spreche, ist es eigentlich gar nicht überraschend, dass die Mieten, obwohl wir seit 3 Jahren eigentlich keine steigenden Kaufpreise mehr haben, nominal stagnierende Kaufpreise, dass die Mieten noch ansteigen.
Ja, aber okay. Das heißt, statistisch gesehen steigen die Mieten nur, wenn auch wirklich die Preise steigen, und da die Preise nicht mehr gestiegen sind, dürften eigentlich auch die Mieten nicht weiter steigen.
Das ist sicher eine leicht vereinfachte, krude Faustformel, ja. Aber das ist sozusagen der Trend. Ne? Wenn du viele Länder über viele Jahrzehnte anschaust, die Daten, dann wirst du das sehen, ne? Dass die Kaufpreise, also Mieten oder die Veränderung von Mieten und von Kaufpreisen korreliert sehr hoch. Ne? Also wenn du einen Markt hast, in dem die Kaufpreise 7-8 Jahre lang fallen, was in vielen Ländern sogar die nominalen Kaufpreise oft vorgekommen ist in den letzten 100 Jahren, dann werden auch die Mieten fallen. Das ist völlig klar. Aber sie fallen oft mit einem Time-Lag, also praktisch 3-4 Jahre nach hinten verschoben.
Mhm. Ne? Und ja, weil ich kann mir auch nicht, also gerade, das war jetzt auch eine Frage, die in meinem Kopf rumgespukt ist, als du gesagt hast, wenn dann die Preise fallen, dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ich einen Vermieter kenne, der dann sagt, oh, die Preise sind gefallen, dann muss ich jetzt sofort meine Mieten nach unten anpassen. Es ist dann eher so, wenn einer auszieht und ich merke, oh, mit meinem alten Mietpreis komme ich nicht mehr durch.
Das ist völlig richtig, aber ich könnte jetzt hier so ein bisschen das Wort im Munde herumdrehen. Es gibt sehr viele alte Mietverträge, und ich kenne Menschen aus meinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis, für die das zutrifft, bei denen die Mietverträge meinetwegen 20 Jahre alt sind, und da sind gar keine richtigen Regelungen drin, wie man die Miete erhöhen kann. Das sind keine Staffelmietverträge, keine Indexmietverträge. Klar, für Modernisierung kannst du die Mieten erhöhen. Also wenn jetzt irgendwie ein Lift eingebaut wird, wo es vorher keinen Lift gab, oder
neue Heizung oder was
auch immer. Ja, genau, neue Heizung und so weiter. Aber für reine Reparaturen und Instandhaltung eigentlich nicht. Ne? Und das führt dazu, dass die Bestandsmieten, auch ganz wichtig, die Bestandsmieten, das sind also statistisch Mietverträge, die schon älter sind, ich glaube, als 18 Monate. Im Schnitt, also, und die können auch 20 Jahre alt sein oder 40 Jahre alt sein, aber einfach zur Abgrenzung von sogenannten Neumieten versus Bestandsmieten. Die Bestandsmieten sind in Deutschland ungefähr 10%, das ist eine fette Zahl, niedriger als die Neumieten.
Okay. Ja.
Und in den meisten Medien und vielen entsprechenden Indizes ist immer nur die Rede von Neumieten.
Ah, okay, das heißt, es ist wie jedes Mal, ja, traue keiner Statistik, die du nicht selber irgendwie gefälscht hast, ne? Es ist wie, ich hatte auch jemanden da, einen Bevölkerungsforscher, auch zwecks, werden wir immer weniger, werden wir immer mehr Leute, und er hat auch gemeint, man muss sich halt die Zahlen anschauen, auf die immer geschaut wird, ja, und er hat dann eben auch gemeint, wie du, die 64er-Jahrgänge, die werden halt immer als Referenz dargenommen für solche Zahlen, die dann halt gut in der Zeitung klingen. Weil 64 wurden halt so viele Menschen geboren, dass alles, was davor und danach war, halt Pipifax ist.
Ja.
So, da schaut halt 1,8 mega klein dagegen aus, wenn du da irgendwie 3 oder 4 stehen hast, mal für ein paar Jahrgänge. Deshalb hat er auch gemeint, da muss man höllisch aufpassen, auf was die halt referenzieren. Aber macht sich ja keiner mehr die Arbeit. Oder kann man sie auch gar nicht, weil es oft auch gar keine Quellen und Co. dazu gibt in irgendwelchen Zeitungen. Ne? Also gar kein Vorwurf, da schließe ich mich schon auch mit ein. Ne?
Ja, und dann kommt noch so ein bisschen das Phänomen, Luca, ich meine, wir alle hassen es, Miete zu zahlen. Ne? Du wirst lachen, ich bin ein sehr vermögender Mensch, aber trotzdem Mieter, weil ich bin viel umgezogen in meinem Leben, habe 17 Jahre im Ausland gelebt, glaube generell nicht in die Anlageklasse Immobilien, weil ich einfach glaube, dass Aktien wesentlich besser rentieren und einen großen Teil meines Vermögens ist sowieso, der steckt sowieso in meinem Unternehmen und so weiter. So, und habe eine sehr große, sehr schöne Wohnung und trotzdem nervt es mich jeden Monat, wenn ich auf meinem Kontoauszug sehe, schon wieder x Euros abgegangen für Miete. Ne? Also wir alle, kein Mensch zahlt gern Miete. Selbst wenn seine Miete objektiv nur 50% des Marktstandards wäre, dann müsste es ja dankbar sein, dem Vermieter. Müsste sagen, also der schenkt mir ja beinahe die Immobilie. Ne? Und trotzdem haben wir das Gefühl, nee, mich nervt diese Miete und so weiter. Und deswegen denken eigentlich immer alle Menschen, egal ob sie günstig mieten oder teuer mieten, Mieten ist unangenehm, ist zu teuer. Aber ja.
Heißt es denn, also um wieder aufs Thema zurückzukommen, aktuell, also du bist ja sowieso kein Freund von Immobilieninvest, fürs Eigenheim haben wir es vorhin schon geklärt, aber rein fürs Invest, also auch zum Vermieten, sollten man noch warten, bis jetzt diese, in Anführungsstrichen, Blase mit den 64er-Jahrgängen platzt? Oder sagst du, nee, also wie so Immobilienkurse immer sagen, der beste Zeitpunkt zu kaufen ist jetzt. Der nächstbeste Zeitpunkt ist morgen.
Ja, also wenn jemand tatsächlich, so wie wir es vorhin geschildert haben, gesagt hat, okay, ich kann mir gut vorstellen, Profivermieter zu werden und eben diese unternehmerische Leiter, ne, die Stepladder hochzuklettern, also mit einer Immobilie anzufangen und dann hochzugehen. Und natürlich, nicht jeder Plan kann erfolgreich realisiert werden. Wenn es dann nicht klappt, ist auch okay. Ne? Man muss es ja probiert haben, um es zu beurteilen. Wenn jemand diesen Plan hat und sagt, okay, ich möchte mich da richtig reinfuchsen und ich werde das als plane das sozusagen als unternehmerisches Venture, als Startup, als Existenzgründung, dann würde ich jetzt beginnen. Dann muss man halt die richtige Immobilie finden. Der Immobilienmarkt ist sehr heterogen und man kann da Schnäppchen finden, wenn man lang genug sucht und clever genug ist und so weiter. Und möglicherweise kommt einem dann entgegen, dass in 3, 4 Jahren die Dinge noch billiger werden. Dann ist man aber schon quasi auf Reiseflughöhe und kann richtig zuschlagen und fängt nicht als Anfänger an. Und man kann auch in so einem Markt gut verdienen. Also ein schrumpfender Markt oder ein Markt, in dem die Preise nicht steigen, die Absatzpreise nicht steigen, ist nicht unbedingt ein Markt, in dem man kein Geld verdienen kann. Ne? Es gibt, also das ist auch so ein Mythos, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, dass ich, um gutes Geld verdienen zu können, einen Markt brauche, indem die Preise stark steigen, ne? Meinetwegen für irgendwelche, ich weiß nicht was, Luxushandtaschen oder Immobilien auf einer wunderschönen Insel oder sowas. Ne? Man kann gerade in Märkten, die stagnieren oder für viele Player unattraktiv erscheinen, fragmentierten Märkten, kleinen Märkten, sehr gut Geld verdienen, weil da eben der Wettbewerbsdruck gerade nicht so groß ist. Ne, weil sich viele Große da nicht verabschiedet haben, weil sie sagen, das Volumen ist mir zu klein, weil der Markt ein schlechtes Image hat. Und dann kann man als jemand, der genauer hinschaut, unter Umständen billig einkaufen, hat weniger Wettbewerb und so weiter und kann sehr gut verdienen. Also viele Wege führen nach Rom, aber es ist halt so, im Endeffekt, ich muss immer mitdenken und ich muss das Ganze aus einer unternehmerischen Perspektive betrachten.
Ja, habe ich jetzt, glaube ich, auch verstanden. Also es reicht nicht, einfach nur irgendwie eine Immobilie zu kaufen und zu sagen, dann mache ich noch nebenher so ein bisschen ETF und ab und zu kaufe ich mir mal einen Kryptocoin und dann mal ein bisschen Gold. Sondern wenn, dann muss man irgendwas gescheit machen. Ja, Diversifizierung ist aber auch irgendwie ein Thema. Also jetzt nicht alles auf eine Karte setzen, sondern vielleicht auch irgendwie einen Plan B haben. Dann braucht es wieder sehr viel Geld. Also investieren ist sehr komplex.
Ja, ja? Absolut. Und ich denke halt einfach, wenn jemand sagt, okay, ich möchte reich werden. Ne? Das klingt jetzt so ein bisschen platt oder vielleicht zu geldorientiert und so weiter. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wenn jemand das Ziel hat, finanziell sehr erfolgreich zu werden, dann wird das, wenn man die folgenden Wege ausschließt, reich heiraten. Das ist ein Weg, reich zu
werden.
Immer
gut, immer gut.
Mir ist das nicht gelungen, aber anderen soll es angeblich gelungen sein. Viel zu erben, ne? Das ist noch schwieriger, weil man sich zumindest seinen Ehepartner aussuchen kann, aber nicht seine Eltern in der Regel. Man könnte drittens in der Lotterie gewinnen, sehr schlechter Weg, reich zu werden, weil der Erwartungswert von Lotterie negativ ist. Ne? Es wird weniger ausgezahlt als eingenommen. Und was gibt es denn sonst noch, um reich zu werden? Man könnte eine künstlerische Begabung haben, also eine von der Genetik her. Ne? Ja. Also ich könnte der weltbeste Boxer sein, weil ich eine sportliche Begabung habe oder Seiltänzer oder sonst was oder eine künstlerische Begabung wie Elvis Presley oder Beethoven. Kann man vielleicht auch Geld draus machen. So, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, durch unternehmerische Tätigkeit reich zu werden. Das ist der beste und einzig wirklich erfolgsversprechende Weg für Menschen, die Kontrolle, also die Kontrolle über diesen Prozess haben wollen. Ne? Also bei den reichen Eltern habe ich ja keine Kontrolle drüber und bei der Lotterie ist meine Kontrolle so gering, dass es aussichtslos ist. Ne? Und dieser fünfte oder sechste oder siebte Weg, nämlich nebenberuflich durch Investieren in Immobilien, in Aktien, in Krypto, in Edelmetalle oder Sammlergegenstände, zum Beispiel Kunst oder sowas, reich zu werden. Also dieses nebenberuflich. Ich hab meinen Hauptberuf, ich bin Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung und dann knapse ich ein bisschen Geld ab von meinem Gehalt und das investiere ich in eins von diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, oder mit Optionen traden oder sowas nachts. Das ist keine gute Möglichkeit, kein erfolgsversprechender Weg, wirklich reich zu werden. Ich kann damit meine Altersvorsorge aufbessern und ich predige das seit 25 Jahren, also vor allen Dingen mit Aktien-ETFs. Aber wirklich reich werden, so im Sinne von mehreren Millionen, das geht eigentlich nur über unternehmerische Tätigkeit. So, und wenn ich das mal begriffen habe, dann ist eigentlich die Gleichung ganz einfach. Wer finanziell erfolgreich sein sollte, sollte das über sein Humankapital tun, also Karriere machen im Beruf oder Unternehmer werden. Also das nennt man Humankapital, praktisch seine eigene berufliche Fähigkeiten, sein Skillset erfolgreich vermarkten. Das kostet natürlich viel Anstrengung und ist risikoreich, ist nicht bequem. Aber das hat die größte Upside. Und wenn man diesen Haken gesetzt hat, was will ich, also für sich entschieden hat, was will ich da eigentlich, dann erklärt sich eigentlich der Rest von selbst. Ne? Dann angenommen hat gesagt, okay, ich bin nicht der Typ, der 60 Stunden arbeitet in der Woche und Abteilungsleiter und Bereichsleiter werden möchte. Das ist nicht so mein Ding. Ich möchte meine 9-to-5-Job und ich möchte auch immer jederzeit in Urlaub gehen können. Und am Wochenende habe ich null Bock, jetzt mich noch mit dem Job zu beschäftigen. Dann kann ich über zum Beispiel meinen Fondssparplan ETF sparen, kann ich eine tolle Altersvorsorge aufbauen, kann auch 300.000, 400.000, 500.000 Euro ansparen, bis ich 60, 65 bin. Und als Early Retiree gut leben, aber ich bin halt nicht Multimillionär dann.
Ja, und ich glaube, das muss man wirklich betonen. Wenn ich wirklich, wirklich, wirklich reich werden will, dann glaube ich auch daran, das, was du gerade gesagt hast, dann gibt es einen realistischen Weg, wenn man die anderen ausklammert, als kann passieren, muss nicht unbedingt passieren, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber beim unternehmerischen Weg habe ich halt das meiste selber in der Hand. Ich kann es selber beeinflussen. Aber das ist nicht für jeden der Weg. Ja, also wenn ich reich werden will, dann ist das ein realistischer Weg. Aber nicht jeder will reich werden. Ja, Reichtum ist für jeden auch was anderes. Und das muss sich halt jeder einfach setzen, diese Ziele. Und da ist es ja auch völlig fein, wenn ich sage, ich liebe meinen 9-to-5-Job. Ich liebe, dass ich Freitag um 15 Uhr den Laptop zuklappen kann und bis Montag früh um 8 Uhr nichts mehr höre. Gar nichts mehr, mich um nichts kümmern muss, nach mir die Sinnflut übers Wochenende, ja. Und wenn die Firma drauf geht, dann hole ich mir irgendeinen anderen Job woanders. Ja, aber ich habe Zeit für meine Family oder mein Sport oder mein Hobby oder Reisen oder was auch immer. Und das ist ja immer das, was man sich natürlich fragen muss, wofür mache ich es, mein ganzes Investment? Mache ich es, um meine Altersvorsorge aufzubessern? Dann reicht es, wenn ich es nebenher mache. Reicht es, will ich reich werden damit? Dann reicht es nicht, es nur nebenher zu machen. Dann muss ich mir was anderes ausdenken. Dann muss ich im Zweifel irgendwann mal sagen, ich gehe all in bei irgendeiner Geschichte und gehe eben nicht fünfgleisig bei den ganzen Sachen. Und das muss man sich einfach bewusst machen bei der ganzen Geschichte. Ich hätte jetzt noch sehr gern viel über mal weg von den Immobilien gegangen, Gerd. Aber ich glaube, uns reicht die Zeit, damit das machen wir nochmal in einer Extra-Folge. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, Dr. Gerd, komm mal, meine Damen und Herren. Gerd, mega cool, dass du da warst. Danke für deine ganze Zeit und deine Insights.
Hat mich sehr gefreut, Luca, war super spannend und vielleicht können wir ja bei anderer Gelegenheit mal das andere Thema fortsetzen.
Super, super gerne. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt für euch, könnt eure Situation ein bisschen besser einordnen und einnorden und wünsche euch noch alles Gute und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Macht's gut, tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.